Egal ob Vietnamkrieg, Afghanistankrieg oder 30-jähriger Krieg. Jeder Krieg hat eines Tages ein Ende und auch der Ukraine-Krieg wird ein Ende haben. Aber wann wird das sein? Wie lange wird er noch gehen? Monate, Jahre oder Jahrzehnte? Darüber sprechen wir nun mit dem Europahistoriker und Politologen Alexander Rahr. Rahr hat neben dem deutschen Bundesverdienstkreuz auch den russischen Orden der Freundschaft. Er wandelt also zwischen den Welten. Derzeit ist er in Berlin. Herr Rahr, herzlich willkommen.
Guten Tag, Herr Gollmann.
Die ukrainische Sommeroffensive hat bislang wenig Boden gut gemacht. Im Tagesspiegel lesen wir sogar, westliche Panzer und NATO-Training sind keinesfalls Gamechanger. Wie viel Kraft hat die Ukraine denn aus Ihrer Sicht noch?
Wir haben praktisch seit Sommer letzten Jahres, ich würde sagen ein Jahr lang jetzt ein Patt auf dem Schlachtfeld. Weder schaffen es die Russen, eine Offensive Richtung Kiew, Richtung Westukraine zu starten, die sie vielleicht Anfang noch wollten. Und weder schaffen die Ukraine trotz westlicher Waffen, trotz massiver Unterstützung der NATO, hier Boden gut zu machen und Territorien, die von Russland besetzt sind, wieder zurückzuerobern. Und ich fürchte, dass diese Pattsituation noch einige Monate lang so andauern könnte.
Befürchtungen von pro-ukrainischen Beobachtern sind, dass die Ukraine sich jetzt aufreibt an den russischen Verteidigungslinien und die Russen das dann nutzen könnten und ihrerseits vorstoßen könnten. Können Sie sich vorstellen, dass Moskau diese Linie, die jetzt gerade geschaffen wurde, weiter nach Westen verschieben möchte?
Genau das ist die Taktik der Russen. Zermürbungskrieg und so viele Ukrainer wie möglich töten, die Armee vernichten, um dann freie Bahn zu haben, um Richtung Westen zu gehen. Allerdings hat Russland die ukrainische Sache in den letzten Monaten so oft unterschätzt, wird sie wahrscheinlich auch jetzt tun, dass ich an eine große Offensive Russlands nicht mehr glaube. Ich denke, was die Russen schaffen werden, ist, sich einzugraben dort auf der Frontlinie, wo sie jetzt sind, und die Territorien, die sie schon damals am Anfang ihrer sogenannten speziellen Operation oder wie wir sagen Krieg gewonnen haben, erobert haben, das auch noch zu behalten.
Von Verhandlungen der beiden Kriegsparteien hören wir nichts, auch nichts von Gesprächen der Europäischen Union oder den USA mit Russland zu diesem Thema. Passiert da nichts oder nur nicht in der Öffentlichkeit?
Ukrainer und Russen reden meiner Meinung nach und meiner Ansicht nach nicht miteinander, aber es gibt Geheimgespräche zwischen Amerikanern und Russen. Die Geheimdienstvertreter treffen sich, sodass die Hoffnung vielleicht besteht, dass hier zwischen Washington und Moskau vielleicht unter der Vermittlung der Chinesen irgendwann mal ein konkreter Friedensplan vorgelegt werden könnte.
Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte auch, man bemühe sich auf vielen Ebenen. Sehen Sie auch deutsche Bemühungen in Moskau?
Die deutsche Seite hält sich aus dem, was ich jetzt lese, aus dem ich beobachte, weitgehend zurück, was aus meiner Sicht ein Fehler ist, weil die deutsche Diplomatie Richtung Russland, auch Geheimdiplomatie, hat sich in den letzten Jahren immer wieder positiv bewährt. Aber heute überlässt man das Feld den USA.
Das ist ja auch so eine alte Vermutung, Hoffnung oder Aussage, dass der Bundesnachrichtendienst gut verzahnt sei in Richtung Russland. Aber was jetzt konkret den Kriegsausbruch anging, schien auch der deutsche Bundeskanzler nicht deutlich vorher informiert gewesen zu sein. Und wenn er informiert gewesen ist, dann schien diese Information aus den Vereinigten Staaten gekommen zu sein.
Ich glaube, die Bundesrepublik an sich und ihre Geheimdienste sind weniger gut darüber informiert, was in der Ukraine, aber auch in Russland passiert, als die angelsächsischen Geheimdienste, der CIA und der MI6. Die sind viel stärker vor Ort selbst. Das ist verbrieft. Man sieht auch dort diese Vertreter ständig in Kiew. Sie haben auch einen viel größeren Einfluss, denke ich, auf das Kriegsgeschehen, auf die ukrainische Regierung und wenn sie es auch möchten, hier meine ich die Amerikaner, auch auf die russische Regierung, wenn es dann irgendwann mal darum gehen wird, Friedensverhandlungen anzustoßen.
Der britische Geheimdienst gibt ja auch immer wieder Briefings heraus. Auch deutsche Medien berufen sich immer wieder auf den britischen Geheimdienst. Das Problem, was man damit haben kann, ist, dass Geheimdienste ja auch Spezialisten in Desinformation sind. Also wie ordnen Sie solche Meldungen ein, die von den Briten über den Krieg kommen?
Ich bin kein Militärexperte und ich will auch niemanden von den Kollegen kritisieren. Aber ich beobachte, dass unsere Berichterstattung seit anderthalb Jahren, unsere meine ich die deutsche und die europäische, sich hauptsächlich auf Informationen verlässt, die über die britischen Strukturen nach außen getragen werden. Und dass dort eine gehörige Menge von Desinformation dabei ist, würde ich nicht bestreiten. Das ist so. Man will, dass die Ukraine den Krieg gewinnt und dass die Russen den Krieg unbedingt verlieren. Und dann tut man auch im Informationsfeld oder im Informationskrieg, sagen wir das Wort offen, das meistmöglichste, um den Sieg zu erringen.
Eines Tages wird dieser Krieg enden, nur wie? Welches Szenario ist denn aus Ihrer Sicht das Wahrscheinlichste?
Also ich weiß nicht, wie der Krieg enden wird. Ich fürchte, dass er nicht so schnell enden wird und es noch sehr, sehr viele Tote geben wird. Allerdings kann man sich durchaus vorstellen, dass vielleicht der Krieg von Kreisen beendet wird, die nicht Herrn Zelensky und nicht Herrn Putin unterstehen, sondern dass die Generäle, wie es in den Kriegshandlungen dieser Art früher in der Geschichte immer wieder gegeben hat, selber entscheiden, eine Waffenruhe einzuberufen und das Killing an der Front zu beenden. Ich glaube aber, dass es andere Möglichkeiten geben könnte, diplomatische Wege, die Türken und die Chinesen unterstützen ja sowas, dass man möglicherweise tatsächlich die Ukraine dann aufteilt, was der Westen heute nicht will. Aber wahrscheinlich wird es keine andere Option geben als eine Aufteilung der Ukraine nach dem deutschen Modell nach 1945 oder nach dem koreanischen Modell der 50er Jahre.
Präsident Putin hatte Ende Juli selber einen Vorschlag in den Raum gestellt, involviert wären Polen und Lettland. Wie soll das aussehen?
Das ist gar nicht mal der Vorschlag von Putin, sondern eine Idee, die seit einigen Wochen im Raum steht. Und zwar ist es wichtig, dass die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen wird. Wir sehen das. Der Ukraine wurde das klar gesagt, solange der Krieg herrscht, wird die Ukraine nicht Mitglied der NATO. Aber die Ukraine braucht Sicherheitsgarantien, wenn sie den Krieg mit den Russen beendet und es einen Waffenstillstand gibt und Friedensverhandlungen stattfinden. Wie könnten solche Sicherheitsgarantien aussehen? Da gibt es eine Idee, die in den deutschen Medien oder von deutschen Politikern völlig ignoriert wird und missachtet wird und als völlig falsch angesehen wird. Aber in anderen Ländern und in anderen Thinktanks außerhalb Deutschlands und Europas wird darüber gesprochen, nämlich dass einzelne NATO-Länder, genannt werden die Polen, Rumänien, die baltischen Staaten, vielleicht die Briten, einfach ihre Truppen nicht unter NATO-Mandat, aber als eigene Truppen in die Westukraine schicken, auf Einladung der Kiewer Regierung. Also ganz nach Völkerrecht, um die Ukraine, die nicht von den Russen besetzt wird, sozusagen zu schützen und der Ukraine diese Sicherheitsgarantien zu geben. Die Russen, und das war das eigentlich Sensationelle in dem, was Putin mehrmals in einigen Auftritten und Interviews in den letzten Tagen gesagt hat, die Russen hätten nichts dagegen, würden aber natürlich erwarten, anders wird es nicht laufen, dass daraufhin der Westen die okkupierten Gebiete, die heute unter russischer Kontrolle sind, auch als russische Einflusszone oder als Patronat anerkennen.
Man kann diese Idee allerdings auch als Versuch der Spaltung interpretieren. Also ich habe schon vor rund einem Jahr mit russischen Journalisten gesprochen und die meinten, Polen will den Westen die Ukraine und das soll wohl in Russland auch diskutiert werden. Können Sie gerne was zu sagen? Und das würde ja möglicherweise das Misstrauen der Ukraine gegenüber den Polen stärken.
Wissen Sie, ich denke, dass es irgendwann mal einen Frieden geben muss. Und ich zäume das Pferd jetzt vielleicht von hinten auf, aber nichtsdestotrotz, wie kann die Ukraine Sicherheitsgarantien bekommen, wenn sie keine Einladung in die NATO bekommt? Nur auf die Art und Weise, dass sie mit bestimmten Ländern, die kooperationswillig sind, militärisch zusammenarbeitet. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, den Krieg zu beenden, aber wenn es weiterhin bei diesem Patt bleibt, an der Front sehe ich diese Möglichkeiten nicht. Elon Musk hat seinerzeit vor einem Jahr, glaube ich, vorgeschlagen, in den besetzten Gebieten von Russland besetzten, auch auf der Krim, vielleicht nochmal Referenden durchzuführen unter UNO-Mandat, um genau festzustellen, was diese Menschen dort wollen. Und dann müssten die Russen, wenn sie, wie gesagt, die Wahlen würden unter UNO-Mandat, nicht unter russischer Führung stattfinden. Wenn es solche Ergebnisse gibt, die nicht pro-russisch klingen, muss Russland sie akzeptieren. Ja, und umgekehrt die Ukraine auch, wenn ein Großteil der Bevölkerung sich anders gegen die Ukraine entscheidet. Das wäre auch ein Weg, der machbar ist. Und daraufhin, glaube ich, könnte man die russische Okkupation der Ostukraine nicht akzeptieren und nicht legitimieren. Aber man würde sie so sehen, wie man früher die Okkupation oder die Teilung Koreas gesehen hat. Nämlich auf Zeit, auf mehrere Jahre, auf Jahrzehnte. Wichtig sind, dass die Waffen schweigen. Und was danach kommt, wird man sehen. Das ist dann das, was die nächsten politischen Generationen entscheiden. Was ich glaube, ist jedenfalls, dass wenn Russland natürlich für sich diese Pufferzone bekommt in der Ostukraine, also die 5 Regionen, die sie heute mehr oder weniger kontrolliert, das heißt eher weniger als mehr, was Saporizhia und Cherson angeht, aber nichtsdestotrotz kontrolliert, könnte die Ukraine, denke ich, damit nachher, nach dem Krieg, nach dem Waffenstillstand kompensiert werden, dass sie dann doch Mitglied der NATO wird. Und dann haben wir einen neuen eisernen Vorhang, der quer durch die Ukraine läuft. Die Ostukraine bleibt dann unter russischer Kontrolle und die Westukraine eben unter westlicher. Darüber wird es gehen. Also eine andere Option, außer dass die eine Seite gewinnt, entweder dann Russland oder die Ukraine auf dem Schlachtfeld, sehe ich nicht.
Der US-Historiker Stephen Kotkin hat im Februar die These aufgestellt, dass 80-90% der Ukraine in die Europäische Union gehen. Der Rest geht Richtung Russland, also einen schnellen Beitritt der Ukraine in die Europäische Union und den Rest, den gibt man Russland. Und das wäre der Sieg, den die Ukraine jetzt noch erreichen könne.
Naja, es gibt ja viele Umfragen. Bis zum Krieg war es halt so, dass praktisch die gesamte Westukraine und Kiew sich Richtung NATO und Europäische Union orientierte, während in großen Teilen der Ostukraine prorussische Tendenzen herrschen und die Menschen nicht eine Wiederannäherung oder eine Wiedervereinigung mit Russland wünschen. Das lehnen ja die Ukrainer ab, sonst würden sie ja nicht kämpfen, die Ostukrainer gegen die russischen Truppen. Aber sie wollen natürlich auch eine bestimmte Ukraine, die frei ist von diesem Geist der Nationalukraine aus dem Westen der Ukraine, die für sie fremd sind, die ihnen die russische Sprache versperrt und vieles andere. Deshalb, glaube ich, wird man noch viele Umfragen durchführen müssen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Man wird sehen, wie die Ukraine sich tatsächlich nach dem Krieg wieder manifestiert. Ob sie überhaupt die Möglichkeit haben wird, so weiter zu existieren wie bisher. Oder in der Tat eine gewisse Teilung vorgenommen werden muss, auch dann mit Unterstützung des Westens oder auswärtiger Mächte, die darauf gerichtet sein wird, in der Ukraine einen wenigstens haltbaren, nachhaltigen Frieden, aber auch in Anführungszeichen, manifestieren zu können.
Sie befürchten, dass dieser Krieg also noch länger andauern könnte. Dahinter gibt es ja auch so eine Vermutung, die man immer wieder liest. Der Krieg ist eigentlich nützlich, je nach Perspektive, beispielsweise für den Westen, da er Russland beschäftigt, hohe Kosten verursacht, ja auch Blutzoll fordert. Oder auch nützlich für Russland, weil er beispielsweise die Bürger in der EU gegen ihre Regierung aufbringt. Oder nützlich für China, weil der Einfluss der USA weltweit abnimmt. Das würde dafür sprechen, dass der Krieg absichtlich noch lange heiß gehalten wird.
Das sind alles sehr interessante Argumente, die Sie bringen und ich stimme denen zu. Die muss man auch immer wieder erwähnen, in allen Talkshows, in allen Diskussionen, dass es die gibt. Vergessen Sie auch die Waffenlobbys nicht auf allen Seiten, die hier Milliarden verdienen. Nichtsdestotrotz meine ich, dass Kriege irgendwann mal zu Ende gehen müssen, weil der Blutzoll, den die kämpfenden Völker dort entrichten, einfach zu hoch ist.
Der Ausgang dieses Krieges ist ungewiss. Auf beiden Seiten der Frontlinie sterben täglich Menschen und der Krieg wird abertausende Männer zurücklassen, die Angst und Brutalität des Krieges nicht vergessen werden. Korea-Lösung, Orientierung an der deutschen Teilung oder doch eine freie Ukraine in der NATO? Wie kann eine Verhandlungslösung aussehen? Darüber sprachen wir mit dem Osteuropa-Historiker und Politikwissenschaftler Alexander Rahr. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.